liebe Leute, das könnt ihr doch nicht mit mir machen. Hier, die Band spielt hier so und dann dieses Lied. Und ich sagte, da sitzen Ralf und Elke und ich sagte zu ihnen, eigentlich hätte hier vorne eine Tanzfläche sein müssen mal heute. Und ich hätte so weitermachen können ohne Predigt, ehrlich gesagt. Gott anbeten und sich dran freuen. Und ja, genau, ich hätte wirklich Lust gehabt, mit dir zu tanzen, weil letztes Jahr haben Alexander und ich einen Salsa-Kurs gemacht. Und erste Mal in meinem Leben, dass ich sowas gemacht habe. Und stellt euch vor, unsere Tanzlehrerin nannte mich einen Tanzgott. Huhuhu. Hätte ich nicht mitgerechnet. Heute Morgen hatte ich auf dem Balkon ein wunderschönes Erlebnis. Das hat nichts mit der Predigt zu tun, aber das möchte ich euch trotzdem erzählen. Nämlich bei uns hier, also der Balkon ist da raus und auf der Seite stehen von unserer Nachbarin eine Menge hoher Bäume. Und in diesen Bäumen wohnen zwei Eichhörnchen. Denen ist wohl heute Morgen aufgefallen, dass sie Männlein und Weiblein sind. Und es war, ich weiß nicht, wer von euch die Filme, diese Animationsfilme von Pixar kennt, Ice Age. Da gibt es das Eichhörnchen Scrat und in Ice Age 3 lernt er seine große Liebe Scratty kennen und die jagen sich und tanzen umeinander rum. Und genauso war das heute Morgen. Und ich habe zum ersten Mal, also durch die Bäume gesprungen, hintereinander her. Und ich habe zum ersten Mal Eichhörnchen richtige Geräusche machen gehört. Die haben also verschiedene Geräusche gemacht. Das war fantastisch. Und einmal einen Moment saß ein Eichhörnchen mir direkt gegenüber und guckte mir eine halbe Minute lang in die Augen. Und ich ihm. Ich sagte, ich bin's nicht. Aber das war faszinierend, der Moment, diese 30 Sekunden einem Eichhörnchen in die Augen zu gucken. Es wurde richtig still und ich bin eigentlich gar nicht so ein Typ, dem sowas einfällt. Aber das, dieser Moment in Stille, und es war ja sehr schönes Wetter heute, ruhig, ganz ruhig, kein Wind, 30 Sekunden, einem Eichhörnchen. Plötzlich fiel mir auf, einem Stück Schöpfung in die Augen gucken. Und mir fiel diese eine Liedzeile ein aus dem bekannten Lied, weißt du, wie viel Sternlein stehen, kennt auch dich und hat dich lieb. Kennt auch dieses Eichhörnchen, er kennt es, fand ich richtig schön. Das war ein Gottesmoment, muss ich sagen. Tatsächlich. Nachdem ich mich also von der Ice Age-Geschichte erholt hatte, war das dann ein Gottesmoment zur Besinnung kam. Vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr in eurem Leben so Gottesmomente habt. Sei es, dass Gott euch auf plötzlich unerwartet irgendwie nahe kommt und ihr merkt, wow, er ist da, es wird bewusst. Oder ihr betet um etwas und es geschieht tatsächlich auch etwas. Und es ist ein Jammer übrigens, wenn wir uns diese Begebenheiten nicht erzählen. Denn andere brauchen es vielleicht, dass du etwas erlebt hast, wo sie gerade warten, was sie daran erinnert, Gott lebt, Gott zeigt sich, er wirkt. Und ich möchte noch einmal zu etwas einladen, was ich hier schon gezeigt habe, nämlich euch zu beteiligen an diesem Buch. Gottesmomente steht da drauf. Das hat Wunderlichs Tochter wunderbar geschrieben, da reingeschrieben. Vielen Dank. Dieses Buch liegt jetzt immer da auf diesem, am Ausgang auf diesem Rollwagen aus mit einem Stift in goldener Farbe. Wenn ihr solche Gottesmomente habt und hierher kommt, erinnert euch daran und schreibt sie da rein. Ne? Lasst uns teilhaben, das Buch bleibt da offen liegen. Ihr könnt sie anonym oder mit Namen reinschreiben, wie auch immer, aber lasst uns teilgeben, lasst uns eine Gemeindechronik der Gottesmomente verfassen. Ja? Das ist eine Idee, die kommt aus Delmenhorst von Anke Goldschek, nicht von Elli, von Anke Goldschek. Genau, und ich dachte, tolle Idee und wir werden in beiden Gemeinden das ausliegen haben. Und nehmt das wahr, ermutigt euch gegenseitig, indem ihr die Sachen aufschreibt, denn vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, heißt es ja. So, ich lege das wieder zurück, sonst behindert es mich, danke. So, jetzt zur Predigt. Predigtreihe zur Jahreslosung, die fängt jetzt an, alles in Liebe. Und die Jahreslosung lautet: Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. 1. Korinther 16, Vers 14. Schön, oder? Wer würde dem nicht zustimmen und sagen, ja, ja, genau, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Mir geht es oft so mit solchen Bibelworten, denen ich so, wo ich sage, ja, so soll es sein, genau, so soll es sein. Wunderbar, könnt ihr eigentlich Amen sagen und mich wieder hinsetzen. Kann man sich doch merken, oder? Ich meine, du meine Güte. Ja? Denk einfach dran, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, mach einfach und mach es so. Wenn du anfängst, über so einen Vers aber nachzudenken und so einen Vers versuchst jetzt, was heißt denn das, ins Leben zu bringen, dann gibt es so plötzlich, kommst du so ein bisschen ins Stolpern. Zum einen komme ich ins Stolpern über das Wort, ganz am Anfang, alles. Weil das ist so total und umfassend, da steht nicht, was ihr im Glauben tut, das tut in Liebe. Oder was ihr unter Glaubensgeschwistern in der Gemeinde tut. Oder überhaupt, wenn ihr in der Gemeinde arbeitet, das tut in Liebe. Sondern da steht alles. Und alles ist alles. Ich musste daran denken, ich war 2017, hatte ich mich 4 Wochen zurückgezogen in so einen Rückzugsort in der Nähe von Sieke. Und da war eine Diakonisse, die das mitleitete. Und die sagte mal zu mir, Jesus hat gesagt in Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun und nichts ist nichts, sagte sie. Und nichts ist nichts, so ein einfacher Satz. Ohne mich könnt ihr nichts tun und nichts ist nichts. Und alles ist alles. Merkt ihr? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. In der Schule, im Studium, bei der Arbeit, in der Familie, alleine, alles ist alles. Beim Autofahren, ihr wisst, was ich meine, Schätzelein, ja, alles ist alles. Das Zweite, was mich in Stolpern bringt, ist ganz am Ende. Bitte den Nächste. In Liebe. Warte mal. Da steht das griechische Wort Agape in der Bibel. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wie kriegt man das denn hin? Also Liebe kennen wir ja so als so ein Liebesgefühl. Ne? So, das musst, du musst bei allem, was du tust, es tun aus diesem inneren Antrieb von Liebe. Ja? Kochen in Liebe, war das Dr. Oetker? Ich weiß es nicht. Mit Liebe, genau. Backen mit Liebe, das war Backen mit Liebe. Dr. Oetker, was redet denn Kochen? Backen. Ja? Mit Liebe. Und wenn du anfängst, darüber nachzudenken, fragst du dich automatisch, wo soll ich die denn immer hernehmen? Oder? Wo soll ich die denn immer hernehmen? Woher nehmen und nicht stehlen? Meine Güte, ich habe doch nicht immer und in allem und mit allen Liebe. Habe ich doch gar nicht. Wo soll ich die denn hernehmen? Kennt ihr das Problem? Also, ich weiß nicht, ihr guckt mich wieder so an wie so ein Bernhardiner, so ohne Minenspiel, als wenn ihr gar nicht, als wenn ihr sagt, wieso, was hat er für ein Problem? Also ich habe da ein Problem mit. Ja? In Liebe, boah. Wir müssen uns noch mal ein bisschen beschäftigen mit dem Begriff Liebe. Zunächst mal möchte ich sagen, wenn man jetzt fragt, in welchem Zusammenhang steht das denn in der Bibel, dann muss man sagen, in gar keinem eigentlich. Das sind im 1. Korinther 16 Abschiedsgrüße von Paulus. Und darin schreibt er einfach unter anderem auch, und übrigens noch, ne, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Also kein größerer Zusammenhang. Natürlich wissen wir, Paulus saugt sich das nicht aus den Fingern. Das war nicht so eine Idee, die er mal eben hatte, sondern es bezieht sich natürlich zutiefst auf das, was Jesus auch gesagt hat. als er gefragt wurde, was das höchste Gebot ist. Und er sagte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und so weiter. Und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist das höchste Gebot und darin hängt alles. Das war übrigens nichts Neues. Das wussten die Juden schon vorher, dass das das höchste Gebot ist. Also manche denken so, Jesus hätte erst die Liebe ins Spiel gebracht. Das stimmt nicht. Das kannte man. So, jetzt lass uns noch mal ein bisschen über die Liebesbegriffe nachdenken und uns dem annähern, wie wir damit umgehen können. Denn darum geht es ja. Wie münzen wir das Ding um in handhabbare kleine Scheine oder Münze, diesen 500-Euro-Schein, um in etwas Handhabbares? Das ist ja die Frage, oder? Ich gehe davon aus, dass ihr hier seid, nicht um irgendwas Schönes einfach nur zu hören, was man gar nicht umsetzen kann, sondern etwas Handhabbares. Also, lass uns noch mal auf die verschiedenen biblischen, griechischen Begriffe von Liebe gucken. Liebe in der Bibel. Es gibt folgende Formen. Das eine ist der Eros. Wir denken, wenn wir Eros hören, immer viel zu schnell an leicht bekleidete Frauen oder sowas, an Erotik. Das ist nur ein Teil von Erotik, von Eros. Eros ist grundsätzlich die Liebe zum Liebenswürdigen, zu dem, was mich ja dazu bringt, etwas zu lieben. Ja? In Delmenhorst haben wir einen Nachbarn, der auch bei uns in der Gemeinde ist, und der ist ein Syrer. Und der sagt immer, ich liebe Mercedes. Ich liebe. Ich sage, wenn mit Charlie sage ich, VW ist auch ein gutes Auto. Nein, ich liebe nicht. VW, ich liebe nicht. Ich liebe Mercedes. Also du kannst dein Auto lieben. Du kannst die Natur lieben. Du kannst das Essen lieben und so weiter. Ich glaube, es ist rübergekommen, ist klar. Alles, was in uns das Gefühl von, das mag ich, das will ich und so weiter, das, was uns da zu sich hinzieht, das ist Eros im weitesten Sinne. Ja, also weiter gefasst. Der zweite Begriff in der Bibel ist die Philia, die Liebe unter Freunden. Kann sich jeder was darunter vorstellen. Das dritte ist die Philadelphia, das ist also nicht einfach nur ein Frischkäse, sondern auch nicht nur eine Stadt in den USA, sondern es ist das heißt die Geschwisterliebe. Also Philos ist der Freund, aber ist die Freundesliebe, aber der Adelphos, das ist der Bruder. So, also die Liebe zum Bruder heißt es eigentlich. Also es ist unter Geschwistern, unter Gleichgesinnten, unter sogenannten Volksgenossen. Also gutes Beispiel für Liebe zu Volksgenossen ist gestern war das letzte Springen der Vier-Schanzentournee, ne? Und Andreas Wellinger, der deutsche Andreas Wellinger, ist leider nur Zweiter geworden in der Gesamtwertung. Was haben viele Menschen mit Andreas Wellinger mitgebibbert, dass der die Tour gewinnt, dass endlich mal nach 2002 Sven Hannawald wieder ein Deutscher die Tour gewinnt. Jetzt hat der Japaner Ryuyo Kobayashi gewonnen. Nur gut, bitte? Zum dritten Mal, genau. Muss man sagen, wieso, was hast du denn gegen den Japaner? Also, warum halten sie denn alle, warum fiebern und das Publikum grölt mit die Deutschen für Andreas Wellinger? Ja, weil er ein Deutscher ist und wir sind es auch. Und das hat nichts mit Nationalsozialismus zu tun, sondern irgendwie, genauso deutsche Nationalmannschaft im Fußball, das ist diese Philadelphia oder die Liebe unter Geschwistern. Und zuletzt kommt jetzt die Liebe, die in unserer Jahreslosung die genannte ist, die Agape-Liebe. Das ist eine sehr spezielle Art von Liebe, nämlich sie braucht keinen Grund. Eine Liebe, die liebt, einfach weil sie liebt. Das ist der Hammer. Von der spricht Paulus. Eine Liebe, die liebt, einfach weil sie liebt. Und zwar kann sie alles lieben, weil sie bei dem Gegenüber nicht danach guckt, ob das schön ist, ob das angenehm ist, ob es mir gefällt, ob es mir was bringt, sondern sie liebt von sich her. Das ist eine Liebe, die ausströmt, die überläuft, überströmt. Und deswegen hat sie auch kein Ende. Weil sie keinen guten Grund braucht, gibt es auch keinen Grund, der sie dazu bringt, aufzuhören. Selbst wenn etwas Schlechtes passiert, etwas in den üblichen Maßstäben hässlich ist, unangenehm, macht sie weiter. Weil sie keinen Grund braucht, hat sie auch kein Ende. Das ist die Liebe, die in der Bibel von Gott herkommt. So liebt Gott. Das müssen wir zuerst für uns einmal nochmal deutlich klarkriegen. Vor allem dann, wenn wir das Gefühl haben, vor Gott nicht zu genügen oder dass Gott irgendwie unzufrieden mit uns wäre oder dass wir immer noch am Rumsündigen sind und was denkt er bloß und jetzt hat er mich nicht mehr so lieb. Früher wurde das mal, ich habe eine Bekannte, die ist sehr, sehr streng fromm erzogen worden und dann hieß es immer, wenn sie den Eltern nicht gehorcht hat oder irgendwas, jetzt ist der Heiland aber traurig über dich. Das hat sie als Kind gelernt, es hat lange gebraucht, um das loszuwerden. Ja. So liebt Gott nicht, dass der Heiland jetzt aber traurig über dich ist und jetzt auch quasi dich weniger lieb hat. Das schwang da so mit drin. Ne. Das hat sie immer so mitgehört. Vielleicht kennt ihr das selber auch. Aber so ist es nicht bei Gott. Er hört nicht auf. Du hast ihm keinen guten Grund geliefert, dich zu lieben, sondern er macht es, weil du bist, einfach weil du es brauchst. Nicht, weil du es verdienst, sondern weil du es brauchst, sondern darum hört er auch nicht auf. So weit, so gut. Das können wir gerne annehmen, okay? Nehmt das einfach an, nehmt das einfach hin. So steht Gott zu euch und zu uns und zu mir. So weit, so gut. Aber ein Problem bekommen wir, wenn Paulus sagt, so sollt ihr lieben. Dann muss ich eigentlich die Flügel strecken und kapitulieren und sagen, lieber Gott und lieber Paulus, das kann ich nicht. Ansonsten mal eben melden, wer das kann, dann kannst du ein Seminar machen hier darüber, wie das geht. Nun, ich glaube, es ist niemand hier, der das kann. Und trotzdem sagt Paulus, macht es. Ist die Jahreslosung also letztlich nur ein schöner Spruch, bei dem wir sagen müssen, ja, schönes Ding, schöne Idee, aber können wir gleich am Anfang zur Seite legen und sagen, lass mal was anderes machen. Ich habe da, wie es so meine Aufgabe auch ist, mal mit Ernst nochmal drüber nachgedacht. Und eigentlich, muss ich sagen, beschäftigt mich das schon Jahrzehnte. Wie erkläre ich mir das auch selbst, was damit gemeint ist? Denn das taucht öfter auf in der Bibel, nicht nur an dieser Stelle, dass wir mit der Agape-Liebe lieben sollen. Man könnte sagen, strengt euch an. Aber du kannst diese Emotion ja nicht irgendwie erzeugen. Man kann natürlich beten, Gott, gib mir diese Liebe. Also nicht nur, dass ich sie von dir empfange, sondern auch weitergeben kann. Und der Apostel Paulus sagt tatsächlich auch im Römerbrief, dass die Agape Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. In Römer 5 sagt er das. Aber komischerweise findet sie den Ausgang manchmal nicht. Wie kommt es in meinen Blutkreislauf? So, jetzt habe ich die Frage, glaube ich, gut genug erklärt, das Problem gut genug erklärt. Jetzt möchte ich nach Jahrzehnten, nachdem ich selbst gesucht habe, endlich euch einmal mitnehmen da hinein, wie wir damit umgehen können. Also, Agape-Liebe ist göttlich. Man könnte sie am ehesten übrigens noch vergleichen mit Elternliebe in einer guten Familie lieben die Eltern ihre Kinder, weil sie ihre Kinder sind, auch wenn sie Mist bauen, in einer guten Familie. Passiert aber nicht immer, ne? Wisst ihr auch. Agape-Liebe ist göttlich. Um uns dieser Liebe jetzt praktisch zu nähern, müssen wir sie von etwas mal freimachen und entkleiden. Nämlich, wir müssen den Begriff Liebe einmal streichen. Warum? Weil wir im Deutschen mit Liebe immer Emotion verbinden. Liebe ist immer irgendwie eine Form von Emotion, ja? Etwas, ein Gefühl. Wenn Paulus sagt, alles, was ihr tut, sollt ihr tun mit dem inneren Gefühl des Liebhabens, des Liebens, dann sind wir überfordert. Jetzt schauen wir uns aber mal das anders an. Mal versucht mal, euch frei zu machen von dem Gedanken, dass die Agape ein Gefühl sein muss, mit dem wir agieren. Ganz frei, weg damit. Kein Gefühl. Ja, es kann auch dazukommen, aber versucht mal, es wegzumachen. Und jetzt schauen wir mal, wie diese Agape-Liebe, mit der Gott uns liebt, sich eigentlich äußert. Erstens, die Agape-Liebe äußert sich würdegebend. Alles, was ihr tut, geschehe so, dass es den anderen würdigt. Klar, es bleibt immer eine Herausforderung darin. Es ist nie einfach so, es wird nicht einfach, nicht einfach leicht. Aber sieh den anderen mit Würde an. Denn was Gott grundsätzlich gesagt hat, ist, dass der Mensch sein Ebenbild ist, in dem er sich spiegelt. Er sagt, du bist ein Abbild Gottes. Vergiss das nicht. Jetzt alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das fängt ja an zu greifen, besonders da, wo mein Gegenüber schwierig ist, kauzig ist, schräg ist, mich nervt, mich ärgert, mich enttäuscht oder was auch immer. Und ich könnte sagen, der Typ ist nichts weiter als, ne, ich soll hier nicht so Kraftausdrücke gebrauchen, die fallen euch jetzt selber schon ein. So, genau. Plötzlich ist er nichts mehr als, Gott könnte das über mich auch denken. Ich habe dich als mein Ebenbild geschaffen, du Pfeife. Was ist aus dir geworden, Alter? Ne? Mann, ich bin durch. Liv hört auch zu, das ist gut. Genau. Würdegebend. Er sagt, du bleibst mein Ebenbild. Und seit Jesus gibt es noch einen Zusatztitel, der noch tiefer geht. Du bleibst mein Kind, du bist ein Königskind. Du verhältst dich zwar gerade seltsam, aber du bleibst ein Königskind. Wow. Und wenn, ja, also dieses Praktische möchte ich jetzt noch gar nicht so weit gehen. Ich möchte heute uns besonders mit hineinnehmen, wie diese Gottesliebe praktisch aussieht. Ich mache ja eine Predigtreihe. Ne? Das Zweite ist, alles, was ihr tut, geschehe bevollmächtigend. Gott ist mächtig. Alle Macht ist in seiner Hand. Alle Heiligkeit ist in seiner Hand. Und er guckt dich an und sagt, du bist mein Ebenbild. Und wir wissen seit dem Neuen Testament, dass er sagt, jedes meiner Kinder wird von mir bevollmächtigt. Ich gebe dir von meiner Kraft, von meiner Macht etwas, dass du es in diese Welt bringst. Ich bevollmächtige dich. Ich behalte das nicht für mich. Eifersüchtig, als wenn Gott eifersüchtig auf seine Macht und Ehre achten würde. Nein, das ist zwar im Alten Testament manchmal gesagt, aber im Neuen Testament zeigt sich, dass Gott bereit ist, alle Ehre fahren zu lassen, sausen zu lassen. Das Kreuz. Und zu sagen, ich bevollmächtige dich mit meiner Kraft. Entdecke das, was ich dir gegeben habe. Suche danach, sei still. Es ist so gut, Susanne, dass du still bist jetzt. Besonders du, ja, genau. Nein, es ist so gut, dass du das machst. Fasten und Hören heißt auch, wo bevollmächtigst du mich? Das Dritte. Alles, was ihr tut, geschehe fördernd und ermutigend. Die Liebe Gottes fördert und ermutigt dich. Ich muss denken an eine Geschichte, die sich tatsächlich in der Metropolitan Opera in New York zugetragen hat. In der Met wird sie ja kurz genannt, trat ein berühmter polnischer Konzertpianist auf, Solokonzert. Und vor dem Konzert, die Leute kommen alle rein in Schlips und Kragen, fein in Abendgarderobe, also noch viel schöner als ich heute, das ist auch nicht schwer, aber viel, viel schicker. Ne? Also nicht mit so einem Hemd einfach, sondern mit Manschetten und Abendgarderobe. Und manche Eltern, die ihre Kinder so ein bisschen motivieren wollten, die haben ihre Kinder mitgebracht. Und unter anderem so einen 10-jährigen Jungen, auch im Anzug. Aber auch ein 10-jähriger Junge bleibt ein 10-jähriger Junge, wenn er einen Anzug anhat. Und die Leute strömten so langsam in den Konzertsaal. Vorne auf der Bühne stand ein riesiger Flügel in einem einzelnen Lichtkegel. Habt ihr das vor Augen? Und während die Eltern des Jungen sich durch irgendwelche Freunde und Bekannten begrüßten, ließ der Junge den Blick so schweifen und ging ganz langsam nach vorne. Und so 3 Minuten bevor das Konzert begann, ging er auf die Bühne. Und mach mal eben kurz das Klavier an. Hast du da irgendeinen Klaviersound drauf, irgendwas? Ging er dahin, keiner merkte das und spielte das hier. So, und so weiter. Ihr wisst, ne, der Flohwalzer. Und die Leute in dieser Metropolitan Opera, da, die sind, also dieses Publikum ist sehr anspruchsvoll und so weiter. Und die waren empört, Mensch, hol doch jemand das Kind von der Bühne, unmöglich. Und was passierte? Während das Kind da spielte, schneller als jedes Sicherheitspersonal, kam dann, weil es Zeit war, der Star-Pianist auf die Bühne. Und was machte er? Er hielt die Arme um den Jungen und improvisierte um den Flohwalzer. Und es wurde wunderschön. Wow. Und ließ den Jungen weiterspielen. Und während der Junge spielte, war ein bisschen verunsichert, was ist das hier, der Junge, flüsterte er ihm dauernd was ins Ohr. Und so ging das zu Ende, natürlich tosender Applaus zum Beginn des Konzertes, das war natürlich schon fast der Gipfel. So, hinterher wurde der Junge interviewt. Nach dem Konzert wurde natürlich der Pianist interviewt und der Junge wurde auch interviewt. Wie war das für dich und so weiter. Und vor allem fragte der Interviewer, was hat der Pianist dir da eigentlich immer ins Ohr geflüstert? Und er sagte, mach weiter, du machst das gut. Mach weiter, du machst das gut. Vielleicht diese Geschichte. Hast du in deinem Leben manchmal das Gefühl, dass du den Flohwalzer spielst? Dass deine Performance nicht stimmt, auch geistlich nicht gut genug ist. Vielleicht in der Gemeinde du nicht zu denen gehörst, die diese Stars sind oder die irgendwie was besonders gut können. Und sagst, ich kann das nur so und so gut. Und ich sage dir, Gott flüstert dir ins Ohr, mach weiter, du machst es gut. Mach das, was du kannst. Du machst das gut, aber mach es, mach es. Das ist Agape Gottes. Und das können wir auch lernen. Ich will, was das für uns bedeutet, heute noch gar nicht so ausführen weiter. Das kommt in den weiteren Predigten. Alles, was ihr tut, geschehe fördernd und ermutigend. Ihr ahnt das schon, was dahinter steckt. Das nächste, alles, was ihr tut, geschehe mahnend zum Guten. Mahnend zum Guten. Liebe, Agape, ist nicht immer nur Eideidei. Es ist manchmal auch mahnend zum Guten. Nämlich, wenn ich dabei bin, Dinge zu zerstören. In meinem Leben, im Leben anderer, in der Gemeinde, wo auch immer. Dann ist es durchaus ein Ausdruck von Liebe, dass jemand zu mir kommt und sagt, Gerd, was du da tust, ist nicht gut. Warum machst du das? Und das macht Gott. Er will uns bewahren davor, dass wir uns und andere schädigen. Das ist Liebe. Ermahnung in Liebe. Das sagt der Apostel Paulus auch später noch im Galaterbrief. In Galater 6 sagt er, wenn es in der Gemeinde zu einem Fehltritt oder etwas kommt, das schädigt, dann ermahnt einander in aller Sanftmut und Demut und Liebe. Und denkt daran, dass ihr selbst nicht zu Fall kommt. Passt auf euch selbst auf. Hier, die eigene Nase. Mahnend zum Guten. Das nächste, alles, was ihr tut, geschehe helfend und hilfreich. In den Psalmen heißt es, ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Dieser Spruch, der ist manchmal irgendwie, warum schaut er zu den Bergen? Das war damals so, es gab damals den heidnischen Glauben in der alten Zeit, dass auf den Bergen die Götter wohnen. Ne, verschiedene Götter, auf jedem Berg ein anderer. Und da sagt der Psalmbeter, ich schaue zu den Bergen, wo angeblich die Götter wohnen, woher kommt mir Hilfe? Und der zweite Satz heißt, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das haben wir gesungen heute. Was für ein fettes Lied, das ihr uns da heute geschenkt habt in der Band. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das, irgendwie schwang das bei mir durch, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich weiß nicht, wie der Text genau war. Meine Hilfe. Gottes Liebe zeigt sich helfend, praktisch helfend. Und zuletzt, vorletzt eigentlich, alles, was ihr tut, geschehe heilsam. Gottes Liebe zeigt sich darin, dass sie Wunden heilen will. Innere Wunden, auch körperliche. Ich fand das so cool, Klaus, der sitzt da, wie der letzte Woche bei der Sabbatfeier erzählt hat. Das ist übrigens bei der Sabbatfeier gar nicht genug gewürdigt worden, hat er einfach erzählt. Klaus in seiner Art, mein Bruder hatte Krebs, Lungen- und Kehlkopfkrebs. Ich habe für meinen Bruder gebetet, der Krebs ist weg. Zack! Das war eine Ansage. Von Gott will er trotzdem nichts wissen, sagt er. Na gut, aber Klaus, meine Güte, was für eine Geschichte. Ne? Krass, gehört eigentlich in das Buch rein hier, finde ich. Alles, was ihr tut, geschehe auch heilsam. Verbindend, Wunden verbindend. Bevor ich zum allerletzten komme, noch eine Sache, die mir dabei ganz besonders wichtig geworden ist. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, das Gespräch mit einem syrischen Flüchtling, der vor so einer Karte stand von Open Doors, Weltverfolgungsindex. Vielleicht kennt ihr das. Open Doors ist ja diese Organisation, die sich um verfolgte Christen kümmert. Und da gibt es jedes Jahr den Weltverfolgungsindex. Das ist so eine Weltkarte, wo die Länder eingefärbt sind, je nachdem, wie stark die Christenverfolgung dort ist. Und dann stand er davor und sagte, Gerd, komm mal her, ich sehe, dass die islamischen Länder fast alle die Christen verfolgen. Ja, das ist wohl so. Und jetzt kommen wir hier als Flüchtlinge zu euch und ich bin hier in einer Kirche. Warum macht ihr das? Gute Frage, oder? Warum macht ihr das? Und da habe ich zu ihm gesagt, was glaubst du ist der höchste Wert der Christenheit? Der höchste Wert? Er sagt, vielleicht Gehorsam gegenüber Gott? Ich sage, das ist Islam. Stimmt, sagt er. Der höchste Wert ist Liebe, sagt er zu ihm. Das hat ihn beeindruckt. Er fragte dann, was ist mit Gerechtigkeit? Ja? Wenn wir einfach so in deinem Sinne Gerechtigkeit walten lassen, dann würde ich dir jetzt einen Tritt in den Hintern geben und sagen, mach, dass du rauskommst. Ihr verfolgt uns, wir helfen euch nicht. Das ist dann in deinem Sinne vielleicht Gerechtigkeit, aber der höchste Wert ist die Liebe. Und zwar in dieser Weise. Wenn wir so mit den Geflüchteten umgehen, und das haben wir uns vorgenommen, merken Sie das. Und das ist das Größte im Reich Gottes. Ich habe das gestern Abend bei unserem Abschluss und der Sabbatfeier und Abschluss von Fasten und Hören gesagt. Im Reich Gottes, die Gesetzgebung im Reich Gottes ist nicht so, dass sie das Schlimmste verhindert. Das ist die Gesetzgebung in Deutschland. Wir haben ein bürgerliches Gesetzbuch, das wird immer dicker, weil alle Schlupflöcher gestopft werden müssen. Strafgesetzbuch und Sozialgesetzbuch, Löcher müssen gestopft werden. Die normale staatliche Gesetzgebung will immer das Schlimmste verhindern. Die Gesetzgebung im Reich Gottes, in der die Liebe gilt, will das Beste hervorbringen. Das ist die Absicht. Sie will das Beste aus dir hervorbringen. Das Beste, das Gott hat, in dich hineinlegen und das Beste aus dir hervorbringen für die anderen. Das führt dazu, dass spürbare Wirklichkeit wird, wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. So, nehmen wir also bitte mal die Emotion raus und machen das Ding praktisch. So sieht Gottes Liebe zu uns aus. Was kann das in unserem Jahr jetzt, unserer Lebensführung bedeuten, darin, wie wir tatsächlich in allem leben? Wie kann das werden? Wie können wir das ausleben? Das kommt nächstes Mal. Ja. Zu allerletzt gibt es eine Liebe, einen Ausdruck der Liebe, der kommt jetzt auch nicht auf der Liste hier, einen Ausdruck der Liebe Gottes, den nur er für uns tut und den wir nicht weitergeben können. Und das ist die rettende Liebe. Gottes Liebe rettet. Gott sieht, dass Menschen verloren gehen, dass sie ohne ihn, die Quelle des Lebens, verloren gehen, wirklich das Leben verlieren, dass sie das Leben verlieren, dass die Welt absäuft, nicht nur, wenn mal Hochwasser ist, dass die Menschheit, die für die Ewigkeit geschaffen ist, ein Ebenbild Gottes für die Ewigkeit geschaffen ist, diese Ewigkeit verliert. Und er sagt, das lasse ich nicht zu. Das ist mein Ebenbild. Und wenn alles untergeht, ihr sollt nicht untergehen. Ihr sollt gerettet werden. Und darum, mal wieder sagt er, ich nehme eure Verlorenheit auf mich. Das kann keiner von uns. Das können wir nicht weitergeben. Das können wir nur annehmen. Können wir nur annehmen und sagen, okay, ab jetzt lebe ich mit dir. Leben mit Ewigkeitscharakter. Leben unter dem großen Wort Agape. Würdegebend, bevollmächtigend, fördernd, ermutigend, mahnend zum Guten, helfend und hilfreich, heilsam. Ab jetzt lebe ich in einem Reich mit ewigem Bestand und Licht, das in die Welt geht. Huhu! Ich spüre, wie die Wellen der Begeisterung durch die Massen gehen. Lasst uns dieses Jahr, kommt bitte wieder, lasst uns da wirklich dranbleiben. Mir geht es nicht darum, dass die Stühle besetzt sind hier. Lasst uns da jetzt dranbleiben. Das ist was fürs Leben, dass übrigens solche Menschen, die anfangen, aus dieser Liebe zu leben und es lernen, das praktisch werden zu lassen, werden bedeutsam auf der Welt. Sehr bedeutsam. Licht der Welt. Amen.